Mumonkan Nummer 13. Toksan hält seine Schalen. Eines Tages ging Toksan in Richtung des Speisesaals und trug seine Schalen. Seppo traf ihn und fragte: Wohin willst du mit deinen Schalen? Die Glocke hat nicht geklungen und die Trommel wurde nicht geschlagen. Toksan wandte sich um und ging zurück in seinen Raum. Seppo erwähnte diese Geschichte Ganto gegenüber, der bemerkte: Toksan ist berühmt, aber das letzte Wort kennt er nicht. Toksan hört über diese Bemerkung und schickte seinen Aufwärter, um Ganto zu holen. Du erkennst mich nicht an? Fragte er. Ganto flüsterte, was er meinte. Toksan sagte zu diesem Zeitpunkt nichts, aber als er am nächsten Tag die Redeplattform bestieg, siehe da, er war vollkommen anders. Ganto ging nach vorne zur Stirnseite der Halle, klatschte in seine Hände und lachte laut, sagte: Gratulation! Unser alter Mann hat das letzte Wort erreicht. Von nun an wird niemand in diesem ganzen Land ihn übertreffen können. Ja, ihr könnt euch bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Toksan hält seine Schalen. Eines der am meisten geschätzten Koans in der Zen-Tradition in Mumonkan. Relativ am Anfang, und es handelt eigentlich nur von einer ziemlich einfachen Situation. Es ist Essenszeit, es gibt ein bestimmtes Programm, es gibt Abläufe, die miteinander abgestimmt sind. Und an die hält man sich. So ist das in Zen-Klöstern. In fast jedem anderen spirituellen Weg der Welt ist es so, dass zum Mittagessen geklopft wird, wenn das Essen fertig ist. Im Zen ist es umgekehrt. Um 12 Uhr wird geklopft und dann ist das Mittagessen fertig. Wenn das Mittagessen um 12 Uhr nicht fertig ist, ist es trotzdem fertig. In das Lächeln der Radieschen beschreibt ein Zen-Koch seine Erlebnisse damit, weil er für eine große Menge von Leuten in einer amerikanischen Sendo bei Suzuki Roshi versucht hat, Kartoffeln zu kochen in Herden, die er noch nicht so richtig kannte. Backkartoffeln. Und um 12 Uhr wird die Glocke geschlagen und es gibt Essen. Egal wie fertig das ist. Und darüber gibt es überhaupt keine Diskussion in einem Zen-Kloster. Um 12 Uhr wird also das Essen aufgetragen. Er hat festgestellt, die ganzen Kartoffeln sind nicht gar. Die sind ziemlich al dente. Sind eigentlich ziemlich schrecklich, kaum runterzukriegen. Und er kann aber nichts machen. Es ist 12 Uhr. So sind die Regeln. Jetzt gibt's Essen. Das Essen wird verteilt. Und er schaut sich das so an. Natürlich kann man sich gut vorstellen, wenn man der verantwortliche Koch ist, mit immer größer werdender Panik, was jetzt passieren wird mit diesen Kartoffeln. Die kann eigentlich niemand runterkriegen. Und er beschreibt, wie Suzuki Roshi mit seinen Kartoffeln kämpft. Er hat zuerst versucht, etwas abzubeißen, ihm aber nicht gelingt, oder abzutrennen. Und er beschreibt einfach, der Mann hatte in seinem Leben schon viel durchgemacht. Und Suzuki Roshi versucht, mit seinen Essstäbchen kleine Stücke von den Kartoffeln abzumeißeln. Das Essen ist ungenießbar. Die meisten Leute lassen die Hälfte liegen. Und das ist das Beispiel für Esther Brown, für den Autor dieses Kochbuches, für eine typische Zen-Koch-Katastrophe. Kann passieren. Als ich in Japan war, die kurze Zeit, die ich da war, war das da auch genauso. Es war vollkommen klar, dieses Brett, beziehungsweise dieser Gong, der mittags geschlagen wurde, der wird genau um 12 Uhr mittags geschlagen. Und das ganze Kloster, die ganze Umgebung kriegt das mit. Wir waren damals allein in unserer Übung. Der Roshi und Echi-san waren irgendwie ein paar Tage weg. Irgendeinen Besuch, Tournee sozusagen. Ich weiß nicht, wo sie waren. Jedenfalls waren sie weg und man hatte uns die Sende überlassen. Und wir haben relativ schnell bemerkt, dass dieses ganze Kloster, wo wir nie jemand gesehen haben, sehr viele Augen hatte. Und wenn man sich so ein Zen-Kloster anguckt, wie das gebaut ist, es ist so gebaut, dass es keine toten Winkel gibt. Es gibt keinen Platz, wo du dich verstecken kannst. Hier gibt es irgendwelche Bereiche, wo du eine Tür zumachen kannst. Geht da nicht. Weil es so gebaut ist, dass alles irgendwie sichtbar ist. Man kann, wenn man einige Zeit da war, kann man vielleicht irgendwelche Winkel finden, wo man verschwinden kann, aber im Grunde genommen geht das nicht. Du bist immer sichtbar für alle, du bist hörbar für alle, jeder kriegt es mit, wenn dieser Gong nicht genau um 12 geschlagen wird. Und obwohl es vollkommen unnötig wäre, wie wir sagen würden, sich diesen Stress zu machen, man kann doch einfach warten, bis die Kartoffeln fertig sind. Das macht man halt noch eine halbe Stunde länger, was ist das Problem? Obwohl das ganz einfach wäre, wird es nicht so gemacht. Und das ist der Grund, warum wir hier auch, wenn wir 5 Minuten vor 7 mit der Frühstücksvorbereitung fertig sind, dass wir nicht dann schlagen, sondern genau um 7. Wenn wir ganz konsequent wären, dann würden wir halt eben auch, wenn um 7 der Reis nicht fertig ist, würden wir halt versuchen, das zu essen, was bis dahin gar geworden ist. Warum macht man sowas? Das ist nicht eine Verhöhnung des gesunden Menschenverstandes, wie ich es gerade bei Robert Aitken gelesen habe. Warum macht man etwas, was offensichtlich unvernünftig ist? Toksan in dieser Geschichte stellt fest, es muss jetzt eigentlich Essenszeit sein. Toksan ist wahrscheinlich alt, vielleicht hört er nicht mehr so gut. Vielleicht kriegt er das gar nicht mehr mit. Oder vielleicht spielt sein Kurzzeitgedächtnis auch nicht mehr so hundertprozentig mit. Vielleicht denkt er, hat die Glocke jetzt schon geläutet? Also eigentlich ist Essenzeit. Geh mal los. Schnappt sich seine Essschalen, die außer meiner Reichweite sind, und geht los. Und trifft Zeppo. Zeppo ist noch jünger, voller Zen-Spirit und benutzt sofort diese Gelegenheit, um ein Dharma-Gefecht anzufangen. Und ein Dharma-Gefecht fängt man damit an, indem man jemand anders in eine schwierige Situation bringt oder Betreffende zeigen kann, ob er frei ist oder nicht. Wie gehe ich damit um, wenn ich so etwas höre? Das ist ja kaum umschrieben und unglaublich provokativ für China. Das muss man sich klar machen. Respekt vor Älteren, Respekt vor den Vorfahren, Respekt vor Meistern. Das ist sein Meister, Seppos Meister. Und er macht ihn an. Wo willst du hin mit deinen Schalen? Die Glocke hat noch nicht geklungen und die Trommel wurde noch nicht geschlagen. Was machst du hier? Das ist falsch. Wir haben hier Regeln. Wie kommst du darauf, dich darüber hinwegzusetzen, weil du ein Meister bist? Also, Beginn eines Dharma-Gefechts. Und es ist wichtig, sich diese Situation wirklich klar zu machen, was für ein Gefälle zwischen den beiden ist. Abt, Meister, lebender Buddha in chinesischer Sicht und irgendeiner seiner Schüler. Schon ein fortgeschrittener Seppo ist wahrscheinlich zu dieser Zeit Koch, Tenso. Das ist das zweitwichtigste Amt im Kloster. So ähnlich wie es in den mittelalterlichen Klöstern bei uns auch war. Denn der Kellerer, der für die Vorräte zuständig war, war natürlich sehr wichtig. Er musste wissen, wie es dem Kloster wirtschaftlich geht, was für Essen man besorgen kann, wie viel es zu essen gibt und so weiter. Also auch Seppo schon ein fortgeschrittener Schüler auf jeden Fall, sonst hätte er sich das auch nicht getraut. Aber trotzdem eine Provokation. Mal gucken, wie der Alte reagiert. Und wenn man sich das bewusst macht, diese Situation, kann man sich einfach schön vorstellen, was man selbst tun würde. Also ich bin der Vorgesetzte, ich bin der Boss. Hier mein Session, meine Sendung, mein Ghetto. Hier dürft ihr nur drin sein. Ich mache hier die Regeln. Und ich bestimme, ob sie eingehalten werden oder nicht, oder ob es Ausnahmen gibt. Und irgendjemand von euch kommt an und erzählt mir halt, dass ich irgendwas falsch machen würde, falsch gemacht hätte, und korrigiert mich und guckt, wie ich reagieren würde. Wie würde ich normalerweise reagieren, wenn irgendjemand, eben ein Subalterner, meine Erfahrung in Frage stellt, meine Erleuchtung in Frage stellt und meine Position als Fortgeschrittener in Frage stellt und mich einfach von der Seite so anmacht? Was würden wir normalerweise tun? Was würde ich normalerweise tun? Die Standardantwort, das kann man ein bisschen zwischen den Zeilen lesen bei dieser Geschichte, was der Hintergrund ist. Der Hintergrund ist nämlich das Essen. Ist nicht zeitig fertig geworden. Deswegen geht er los. Eigentlich müsste das Essen doch schon da sein. Also hätte Toxer ganz einfach sagen können, warum ist das Essen nicht fertig? Du bist hier der Koch. Du bist verantwortlich. Warum hat denn die Glocke noch nicht geläutet? Warum wurde die Trommel nicht geschlagen? Was ist dein Problem? Kümmere dich um deinen Job. Mach deine Arbeit und geht ja auch alles richtig. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Oder wenn ich nicht so auf Krawall gebürstet bin und keinen Streit anfangen will, frage ich vielleicht, oh, Entschuldigung, ich dachte, es wäre ja schon soweit. Beide diese Antworten, die wir normalerweise geben würden, noch viele Variationen, haben gemeinsam, dass sie unfrei sind. Zeppo fängt ein Spiel an, wirft einen Ball rein und zwingt mich, auf diesen Ball zu reagieren. Und diese Antworten, die ich eben gegeben habe, würden einfach bedeuten, ich spiele nach Zeppos Regeln. Also entweder reagiere ich mit Ablehnung oder mit klein, unschuldig, irgendetwas in der Art. Darum geht es bei Dama-Gefechten. Jemand dazu zu bringen, in einer Situation zu zeigen, ob er frei ist oder nicht. Wenn wir schon etwas fortgeschrittener wären, dann würden wir vielleicht keine von den Antworten geben, die wir eben gefunden haben, sondern vielleicht eben so etwas Abgedrehtes, wie die Zen-Leute immer sagen. Gestern war Freitag, aber morgen ist Mittwoch. Oder eben sowas. Oder das werde ich dir sagen, wenn du die Weser ausgetrunken hast. Es wäre schon besser gewesen. Das wäre schon außer diesem Ich bin schuld, ich muss mich verteidigen, ich muss dazu Stellung nehmen, Kreis rausgekommen. Es hätte das Ganze offener gemacht und es hätte dieses Dharma-Gefecht, diese Auseinandersetzung offen gehalten. Dann hätte Seppo irgendwie damit umgehen müssen. Der Ball wäre wieder bei ihm. Und er hätte dann entscheiden müssen, ob er denn jetzt die Weser ausgetrunken hat oder nicht. Oder wie er darauf reagiert. Es wäre eine bessere Antwort gewesen. Toxans Antwort ist, er dreht sich um und geht zurück in seinen Raum. Also er geht nicht auf den Vorwurf ein und er verteidigt sich auch nicht. Und wenn wir uns angucken, wie wir mit anderen Leuten umgehen, die uns irgendwelche Vorwürfe machen, das können wir gar nicht. Wir können, wenn wir sagen, wir ignorieren es, dann sagen wir sowas wie, das ist mir zu blöd. Aber zu sagen, das ist mir zu blöd, heißt auch nur einfach das Wegschieben und trotzdem darauf reagieren. Auf den Vorwurf reagieren und ihn wegschieben. Das ist mir zu blöd, das ist nicht mein Problem. Ganz oft bei Koans, wenn Leute mit Koanarbeit ein Problem haben, sagen sie, das ist nicht mein Problem. Das ist nicht mein Problem. Ich habe ganz andere Probleme in meinem Leben. Ich will mich nicht mit diesem Zeug in diesen uralten chinesischen Geschichten beschäftigen. Es geht mich das an, interessiert mich nicht. Nicht mein Problem. Aber das wird im Zen nicht zugelassen, zu sagen, das ist nicht mein Problem. Schon gar nicht, wenn ich sage. Wenn ich sage, es ist nicht mein Problem, warum sage ich das dann? Wenn es wirklich nicht mein Problem wäre, warum würde ich dann was sagen? Ich sage, es ist nicht mein Problem, weil ich mich rechtfertigen muss. Das ist eine Form von Rechtfertigung. Deswegen muss ich mich nicht damit beschäftigen, weil es nicht mein Problem ist. Standardantwort. Toxan ignoriert es nicht und entschuldigt sich nicht. Entschuldigen ist noch viel schlimmer. Entschuldigen ist meistens unehrlich. Es gibt einige Situationen, wo man sich entschuldigt, weil man feststellt, man hat jemand anders Unrecht getan und er leidet darunter und man möchte das wieder wegnehmen. Das ist gut. Das ist heilsam. Das ist Das kann man tun, ohne eine egoistische Absicht zu haben. Aber meistens bedeutet entschuldigen, sich seiner Schuld entledigen. Das heißt, der Versuch, etwas, was man getan hat, womit jemand anders nicht einverstanden ist, womit aber vor allem ich selbst auch nicht einverstanden bin, irgendwie loszuwerden. Entschuldigen ist eigentlich sowas wie früher der einzige Weg, wie man bei uns in Germanien aus einer Blutrache herauskam. Es gab kein Rechtssystem damals in Germanien und wenn irgendjemand etwas angetan hatte, dann musste seine Sippe das rächen. Da man das nie genau so hingekriegt hat, dass genau diese Tat damit bestraft und ausgeglichen wurde. Außerdem musste man wahrscheinlich, um den Ersttäter zu bestrafen, noch ein paar andere von seiner Sippe verletzen, kamen diese ewigen Blutrachen nie zu Ende. Und der Ausweg, den man dann in Altgermanien gefunden hat, war, dass man eine Sühne zahlen kann. Du kannst so eine Art Ablass bezahlen. Das heißt, für irgendein Vergehen gab es einen festgesetzten Ausgleich. Keine Ahnung, für einmal Ohrfeigen gibt es eine Ziege oder sowas. Weiß es nicht. Und falls das nicht so genau festgelegt war, wurde das dann auf dem Thing der Stammesversammlung besprochen, ob das eine angemessene Sühne war. Und das ist also ein Weg, um seine Schuld loszuwerden. Und wenn es dem Zweck dient, eine lange Blutrache zu verhindern, ist das sicherlich auch heilsam. Aber die Entschuldigung, die wir meistens machen, haben gar nicht den Zweck, jemand anders etwas Gutes zu tun, meistens oder sehr oft. Oder anders gesagt, vielleicht haben sie auch diesen Zweck, aber es ist so gut wie immer dabei, dass ich das eigentlich nur tue, damit ich besser klarkomme. Ich habe irgendjemand verletzt mit irgendetwas, was ich gesagt oder getan habe und stelle fest, der Betreffende ist verstimmt und ich will, dass er nicht mehr verstimmt ist. Was kann ich denn tun? Ich kann ihm eine Zuckerstange geben oder ich kann sagen, Entschuldigung, das halte ich nicht. Es tut mir leid, dass ich dich verletzt habe. Und es ist wichtig, sich die Motivation dahinter klar zu machen. Warum tue ich das? Das heißt nicht, dass man sich nicht mehr entschuldigen soll, ganz bestimmt nicht. Aber sich darüber klar zu sein, warum man das tut. Während man nämlich denkt, man entschuldigt sich, man erniedrigt sich, um eine Situation zu heilen und etwas, was man jemand zu Unrecht angetan hat, zu korrigieren, geht es eigentlich nur darum, meine Beziehung zu jemand anders zu klären und mein Selbstbild wieder gerade zu bauen. Okay, habe mich daneben benommen, aber ich habe mich entschuldigt. Bin ja gar nicht so. Entschuldigen heißt nämlich auch Abstand nehmen. Das war ich nicht. Ja, bin ich gar nicht gewesen. Das war gestern Wolfgang. Gestern Wolfgang ist manchmal blöd. Genau, gestern war der blöd. Aber heute habe ich mich entschuldigt und ich bin ein vollkommen anderer Wolfgang. Und der hat damit nichts mehr zu tun. Und zwischen den beiden liegt diese Entschuldigung. Also die Versuchung, sich aus einer unangenehmen Situation herauszuschleichen, indem man sich einfach entschuldigt, ist groß. Und Toxan tut das an dieser Stelle nicht. In keiner Weise, ja, du hast ja recht. Oder, stimmt, hat ja noch gar nicht geschlagen. Oh, ich bin heute ein bisschen durcheinander. Nichts dergleichen. Foxworm ist vollkommen verantwortlich für das, was er getan hat. Und weigert sich in irgendeiner Art und Weise, sich auf dieses Spiel einzulassen, dass er sich jetzt verteidigen müsste, dass er sich rechtfertigen müsste, dass er irgendwie dazu Stellung nehmen müsste und sich selbst wieder gerade biegen müsste. Seppo sagt zu ihm, du hast einen Fehler begangen. Und Antoxan perlt das ab wie an einer Haifischhaut. Nichts bleibt über. Er dreht sich einfach nur um und geht wieder in sein Zimmer. Wenn wir versuchen, das nachzumachen, wird das schwierig. Wir können das nachmachen, genau das Gleiche. Ich versuche öfters, das nachzumachen, weil ich mir schon denke, dass das richtig wäre. Dann sind wir nicht wie Foxhahn. Ja. Wenn ich das versuche nachzumachen, dann erzähle ich mir erstmal, wie cool das war, mich darauf nicht einzulassen. Und was ich eigentlich gewonnen habe in der Situation, der hat mich angemacht, aber ich habe nicht mal reagiert. Ich war vollkommen frei. Wenn das wirklich so wäre, warum muss ich mir das dann die ganze Zeit erzählen? Wenn ihr so eine Situation erlebt, wo jemand euch gegenüber einen Vorwurf macht, euch anmacht, euch zurechtweist, euch tadelt, dann könnt ihr an euch selbst sehr gut sehen, hinterher, wie frei ihr davon seid. Ob das wirklich ein Problem für euch macht oder nicht. Wenn es für euch kein Problem macht, dann beschäftigt ihr euch nicht mehr damit. Überhaupt nicht. Die Situation ist vorbei. Das ist das, was man hier nicht lesen kann. Das ist der Unterschied zwischen Toxan und mir. Das ist der Grund, warum man Toxan so schätzt. Er geht wirklich in seinen Raum und die Geschichte ist für ihn vorbei. Komplett. Für Seppo vielleicht nicht. Seppo denkt vielleicht, na, denen habe ich es gezeigt. Es wirkt zumindest so, denn Seppo muss das nach Yaganto erzählen. Und Ganto sagt, Toxan ist berühmt, aber er kennt das letzte Wort nicht. Das letzte Wort. Also, Gantos Worte kann man als Kritik, wieder als Kritik auffassen, wieder Kritik an Toxan. Das war weit berühmt und alle gucken zu ihm hoch. Und ein großer Meister ist, der weit und breit bekannt ist. Aber so ganz ans Ende ist er offensichtlich nicht gekommen. So kann man Ganto verstehen. Wenn man einige Zen-Geschichten gelesen hat, ist Toxans Antwort eben auch enttäuschend. Wenn man, keine Ahnung, Rinzai Roku gelesen hat, was hätte Rinzai getan? Du! Er hätte ihn angeschrien, er hätte ihn geschlagen, er hätte ihn runtergeschubst, was auch immer. Er wäre sofort mit seinem ganzen Körper, mit seinem ganzen Geist in die Situation reingegangen. Laut. Konfrontation. Auch das wäre etwas, was man vielleicht erwarten würde von einem Zen-Meister. Und Toxan bedient auch dieses Klischee nicht, denn es ist letztendlich ein Klischee. Oder es ist ein Zeichen, dass jemand vielleicht noch daran hängt, etwas zeigen zu müssen. Zen in der Situation ist. Oder zeigen zu müssen, dass er nicht unterlegen ist in diesem Dharma-Gefecht. Auch das hat Toxan nicht nötig. Das interessiert ihn nicht. Das interessiert ihn wirklich nicht. Aber dann hört Fox dann über diese Bemerkung und schickt seinen Aufwärter, um Ganto zu holen. Du erkennst mich nicht an, fragt er. Wenn Toxan das wirklich egal ist, warum macht er das dann? Warum schickt er seinen Aufwärter? Warum? Das klingt ja eigentlich doch wieder so, als wäre das, wie sich das gehört. Da oben ist der Meister. Mir ist zur Ohren gekommen, Herr Ganto, dass Sie geäußert haben, ich würde meine Pflichten als Meister nicht korrekt erfüllen. Ist das wahr? Das ist die Situation. Die sich da ergibt. Warum macht er das? Wenn der erste Teil der Geschichte wahr ist, dann können wir nur davon ausgehen, dass er es nicht deswegen macht, weil er sich irgendwie in Frage gestellt fühlt von irgendeiner Geschichte, die Ganto erzählt hat, nachdem Seppo ihm eine Geschichte erzählt hat. Wenn er in der direkten Konfrontation nicht diesen Angelhaken schluckt, dann wird er das ganz bestimmt nicht tun, wenn ihm irgendein Gerücht zu Ohren kommt. Also, was er in dieser Situation macht, ist umgekehrt ein Dharma-Gefecht mit Ganto. Ganto hat sich rausgetraut, hat irgendeine Geschichte erzählt, ja. War ein großer Meister, aber könnte besser sein. Und Toxan zitiert ihn halt zu sich her und setzt ihn jetzt unter Druck. Und auch das muss man sich wieder vorstellen. Es ist immer noch der große Abt, weit bekannt in China. Und Ganto ist ungefähr auf der gleichen Hierarchieebene wie Seppo, also schon ein fortgeschrittener Schüler, aber ganz bestimmt kein Meister, der seinen großen lebenden Buddha kritisieren darf. Und er wird dann hier zitiert. Du sollst zum Meister kommen. Na? Du erkennst mich nicht an. Na? Äußer dich mal dazu. Und dann flüstert Ganto ihm irgendetwas ins Ohr. Das ist ein Teil des Korns, was da passiert. Wie Ganto sich in diesem Dharma-Gefecht seinerseits verhält. Wie er da rauskommt. Womit. Und da wir ja den Kontext kennen, es ging ja vorher um das letzte Zen-Wort, gehen wir natürlich automatisch davon aus, dass Ganto irgendwo in seinem Buch Tausend weise Zen-Worte sich eins ausgesucht hat, es rot unterstrichen hat, was das Beste ist, Höchstpunktzahl, und das jetzt vorträgt. Waschmaschinen leben länger mit Kalkon. Was auch immer. Irgendetwas. Wir wissen es nicht. Da es damals keine Waschmaschinen gab, wird es irgendein anderer Spruch gewesen sein. Bleibe in meinem Hier und Jetzt oder du musst alles loslassen. Whatever, wir wissen es nicht. Beziehungsweise, wenn ihr dieses Koan habt, ist es eure Aufgabe, das rauszufinden. Ihr müsst rausfinden, was Ganto gesagt hat, was er ihm ins Ohr geflüstert hat. Niemand anders. Toxan sagt nichts dazu. Aber am nächsten Tag besteigt er die Plattform und er ist vollkommen anders als sonst. Vollkommen anders als sonst. Das ist dann die nächste Koan-Frage, herauszufinden, inwiefern er jetzt anders ist. Wir können gar nicht anders, als diese Geschichte dahingehend zu interpretieren mit unserem normalen Ursache-Wirkung-Denken. Toxan war fast fertig. Fehlte nur noch eine einzige letzte Zen-Wahrheit, das letzte Zen-Wort. Das hat Gantu ihm dann verraten. Und am nächsten Tag hält er seinen Vortrag und da merkt man, dass er jetzt die letzte Wahrheit verstanden hat. Ist für uns fast unmöglich, nicht diese Interpretation in diese Geschichte reinzulegen. Und das ist dann genau die Aufgabe, im Koan herauszufinden, inwiefern er anders ist als sonst. Und Gantu kommt nach vorne, klatscht in die Hände, lacht laut, gratuliert. Unser alter Mann hat das letzte Zen-Wort erreicht. Von jetzt an wird ihn niemand mehr übertreffen. Die Geschichte geht hier nicht weiter, aber es ist nochmal eine Wiederholung desgleichen. Wie kommt irgendein subalterner Zweitmönch in der Hierarchie wie Gantu dazu, Toxan zu beurteilen und zu sagen, vorher war es falsch, jetzt ist es aber richtig. Und ich habe ihm das gesagt. Ich habe es geschafft. Ich habe ihn dahin gebracht. Und wir wissen nicht, wie diese Geschichte weitergeht. Toxan darauf jetzt auch nochmal nicht reagiert. Das, was diese Geschichte so hoch geschätzt macht, ist, dass sie ein bisschen Vorspulen in der Entwicklung eines Zen-Übenden ist. Wenn wir mit Zen anfangen, haben wir Probleme mit Koans, mit Dharma-Gefechten und wenn wir in so eine Situation reingeraten, verhalten wir uns meistens sofort unfrei. Das ist das, was jedes Koan mit euch macht. Es gibt euch eine Situation, die ihr scheinbar Regeln habt und ihr müsst euch diesen Regeln entsprechend verhalten, glaubt ihr. Solange ihr in diesem Kasten voller Regeln drin bleibt, wie Michael immer sagte, in der Box, seid ihr nicht frei. Und genau das ist es, worum es beim Koan-Üben geht, aus dieser Box rauszukommen. Immer wieder in diese Box reinzukommen, zu erkennen, was die Box ist, rauszukommen. Am Anfang fällt uns das sehr schwer. Und wenn wir in so ein Dharma-Gefecht reinkämen, würden wir uns dauernd quengelnd in die Ecke stellen. Ich kann das ja nicht wissen. Wann soll ich wissen, was das letzte Zen-Wort ist? Weiß es nicht, war nicht dabei. Oder wir würden halt irgendetwas von außen heranziehen. Koans, genauso wie Zen, verlangen von uns, unsere eigene Wahrheitsquelle anzuzapfen. Unsere eigene Erkenntnisquelle. Es ist für Koans nie notwendig, irgendetwas nachzulesen. Außer man versteht den Kontext nicht. Aber es ist nichts, wo man mit Lernen irgendwie weiterkommt. Und das ist für uns fast unmöglich, uns darauf einzulassen. Deswegen kaufen wir alle die Koansammlung mit den Kommentaren. Und deswegen lesen wir Sekidas Kommentare dazu, in der Hoffnung, dass da noch irgendein Hinweis drin steckt. Und Sekida in seinen Büchern tut natürlich so, als wären da Hinweise drin. Und in ein oder zwei Fällen ist es tatsächlich so, dass da ein bisschen ein Hinweis auf die Koan-Lösung drin ist, den man auch finden kann, wenn man die Lösung noch nicht gefunden hat. Aber das ist äußerst selten. Meistens führt das einfach in die Irre. Meistens führt es einfach dahin, dass ich mich noch tiefer verirre. Dass ich versuche, eine Lösung irgendwo anders zu finden. In diesem Buch, irgendwo steht es ja drin. Hier in diesem Buch sind überall Sekidas Kommentare drin. Wenn ich das ganz genau durchlese und das Gedicht, dann komme ich doch wahrscheinlich irgendwo dahin, worum es geht. Ich muss das doch irgendwie mal rausfinden, wie das funktioniert. Und ich selbst bin ja nicht in der Lage, das rauszufinden. Also die Herausforderung ist, für uns selbst rauszufinden, worum es bei Koans geht und uns darauf zu verlassen, dass alles, was wir dafür brauchen, uns zur Verfügung steht, ohne irgendeine äußere Wissensquelle. Damit ärgern wir uns, wie gesagt, am Anfang herum, dass wir das überhaupt nicht können, dass wir dieses Vertrauen nicht haben. Deswegen wären wir zu einem Dharma-Gefecht gar nicht fähig, weil wir sofort sagen würden, ich weiß es nicht, kann ich doch nicht wissen, woher soll ich das denn wissen? Hat mir noch keiner gesagt, hat mir keiner beigebracht. Später, wenn wir in unserer Zen-Übung etwas weitergekommen sind, dann lernen wir, dieses Ballspiel zu spielen. Man wirft einen Ball rein und wir lernen uns nicht vor dem, was der uns an Regeln und Begrenzungen wie ein Netz über den Kopf wirft, einschränken zu lassen. Das kann man bei ganz vielen Dharma-Gefechten, ganz viele Koans sind Dharma-Gefechte, sehen, dass sich das genauso abspielt. Jemand macht eine Eröffnungsfrage, die den anderen in Panik versetzt. Was ist die Essenz des Buddhismus? Was ist Erleuchtung? Was ist das Wichtigste im Buddhismus? Alle diese Sachen verlangen von dir, dass du eine tiefsinnige, wertvolle Antwort gibst. Das letzte Zen-Wort. Was ist das letzte Zen-Wort? Was ist das Allerwichtigste? Und am Anfang ist man vor solchen Fragen paralysiert. Ja, das ist der Buddha, das. Aber doch nicht ich. Ich bin doch nicht der Buddha. Dafür muss man Kalpas und Kalpas lernen, bevor man sowas weiß. Aber mit der Zeit, wenn wir mit Koans arbeiten, wenn wir Zen üben, kommen wir etwas näher dahin, zu lernen, den Ball zurückzuspielen, ohne dass wir die Regeln des anderen übernehmen. Ganz viele von den Antworten, die gegeben werden, sind sozusagen orthogonal zu der Frage. Hier kommt die Frage, normalerweise würde hier unsere Antwort kommen. Aber was der andere antwortet, und dass die Frage ist, ist auch so oder so oder so oder gar nichts. Das heißt, die Antwort in einem Dharma-Gefecht zeigt, dass ich frei bin, zwanghaft zu reagieren. Thokchan hätte sicherlich die Möglichkeit gehabt, eine von 1000 Antworten zu benutzen, um zu zeigen, dass er sich darauf nicht einlässt, dass er von dieser Situation nicht gefangen wird, dass sie ihn nicht unfrei macht. Wie gesagt, keine Ahnung, sage ich dir, wenn du die Weser ausgetrunken hast. Kannst du den Klang der Glocke auch hören, wenn deine Ohren geschlossen sind? Irgendwie sowas. Etwas, was die Situation weiter treibt und Zeppo wiederum zwingt, seine Freiheit zu zeigen und nicht darin stecken zu bleiben. Wenn beide das gut können, dann ist das wie ein Tennisspiel. Der Ball springt hin und her, unvorhersehbar, und es ist ein wunderschönes Spiel, ohne dass irgendjemand eingeengt ist. Und jeder Aufschlag, jede Ballberührung zeigt erneut die Freiheit. Es ist nicht vorgegeben, wenn das Spiel anfängt, wie es ausgeht. In dem Moment, wo es da hineingerät, ist es tot. Und bei Dharma-Gefechten geht es eigentlich nicht darum, zu gewinnen. Zu gewinnen in dem Sinne, ich zeige meine Erleuchtung und der andere zeigt seine Begrenztheit. Dann ist das Dharma-Gefecht tot. Genauso, wie man beim Go-Spielen sagt, es ist wichtiger, eine schöne Partie zu spielen, als zu gewinnen. Sehr schwierig für mein Ego. Aber man kann es verstehen, dass es schöner ist, wenn sich ein Spiel frei, offen entwickelt, spannend ist, als wenn man einfach nur zeigt, wie man ihn fertig macht. Dharma-Gefechte sind nicht dazu da, um gewonnen zu werden, sondern um Freiheit zu zeigen. Und die Mittelstufe des Zen besteht darin, dass man in diesen Dharma-Gefechten brillant antworten kann. Dass die Funken stiegen. Das ist das, was Rinzai tun würde. Schlagen, schreien, schütteln, aufspringen, schubsen. Alles nur Zeichen, dass jemand voll in der Situation ist und das Spiel voller Leidenschaft mitspielt. Mittelstufe. Toxan ist am Ende dieses Weges. Er hat diese ganze Freiheit, könnte das sicherlich alles tun, aber er muss das nicht tun. Dieses Spiele-Spielen hat er schon so oft gemacht, dass es ihn nicht mehr beeindruckt. Er hat es auch nicht mehr nötig, jemand gegenüber zu zeigen, dass er, ja, wie soll man sagen, darauf wechseln kann. Das Toxan in dieser Situation ist sehr ähnlich zu Joshu, wie er auch beschrieben wird. Joshu ist nicht laut, Joshu ist alt und man kann zwischen den Zeilen bei jedem zweiten Chor, in dem Joshu mitspielt, lesen, ein Mönch kommt dahin und denkt, das soll der große, berühmte Meister Joshu sein, dieses kleine Männchen mit dieser kleinen Fistelstimme. Das soll ein großer Meister sein. Das ist nicht die Vorstellung, die wir in unserer Mittelstufe von einem Zen-Meister haben. Ja, das soll Energie sein und erleuchtet sein und brillant und strahlen. Aber Toxan braucht nicht mehr zu strahlen. Joshu muss auch nicht mehr strahlen. Und was ähnlich ist, was man auch bei Joshu immer sehr schön sehen kann, ist, dass er vollkommen darauf eingehen kann, was der Fragende jetzt eigentlich braucht. Dass er eigentlich auch nicht in dieser Spielregel drin bleibt, ich muss jetzt ein Dharma-Gefecht machen, sondern dass er seine wirkliche Freiheit dadurch zeigt, dass er auch darauf nicht angewiesen ist. Dass ihm auch so etwas wie Erleuchtung egal ist. Es ist nichts, was ich irgendwie zeigen muss. Wozu soll ich Erleuchtung zeigen? Warum soll ich darüber reden? Ganz häufig die Antwort, alter Meister, aufstehen, weggehen, nichts sagen. Oder wie bei Joshus Steinbrücke, wo jemand fragt, habe die berühmte Steinbrücke von Joshu gesucht, aber ich finde nur ein paar Trittsteine. Und Joshu antwortet, Pferde können drüber, Esel können hinüber. Das heißt, es hängt davon ab, wer du bist, wie du diese Brücke benutzen kannst. Was du hier siehst, hängt davon ab, wie reif du bist. Wenn du ein Esel sein willst, dann trampel als Esel rüber. Aber ich bin da, damit du über diese Brücke gehen kannst. Dieses Koan zeigt Joshus Geist, ähnlich wie Toxans Geist. In dem Koan Toxan hält seine Schalen. Nicht der große, brillante, laute Zen-Meister, der spirituelle Zauberer, den wir uns gerne wünschen, sondern jemand, der wirklich ganz am Ende dieses Weges angekommen ist, alltäglich geworden ist. Toxan ist ganz am Ende ganz alltäglich. Er denkt, dass es Essenszeit ist. Er geht mit seinen Schalen los. Das ist jetzt Essenszeit. Er wird angepflaumt, zurechtgewiesen und er weigert sich weiterhin, diese alltägliche Ebene zu verlassen. Er macht auch kein Dharma-Gefecht daraus. Er zeigt, dass er in Wirklichkeit das noch viel besser begriffen hat, sondern er dreht sich einfach um und bleibt in dieser Alltäglichkeit. Fügt nichts hinzu, nimmt nichts weg und hat offensichtlich überhaupt kein Problem mit dieser Situation. Obwohl jemand ihn von außen kritisiert und in Frage stellt, bleibt sein Geist leer. Leer heißt nicht, dass da nichts drin passiert, sondern leer heißt, dass er keinen Widerstand hat gegen das, was da passiert. Darum geht es, wenn wir Zen üben und wenn wir diese ganzen idiotischen Regeln hier haben. Herr Joschke hat das mal erzählt. In Japan ist es so, wenn es kalt ist, werden die Fenster aufgemacht. Übrigens sehr dünne Fenster, sind nur so Papierwände. Also ist es richtig kalt. Es ist, als ob du draußen sitzt. Frierst dich tot. Wenn es Sommer ist und es brechend heiß ist und du dich über jeden Luftzug freuen würdest, machen diese Idioten das Fenster zu. Und du sitzt in dieser Sauna und es heizt sich immer weiter auf. Warum machen die das? Sie machen das, um uns genau damit zu konfrontieren, mit unserer Unfreiheit. Dass unser Geist damit nicht umgehen kann, die Situation einfach so zu lassen, wie sie ist. Und es ist ein exzellenter Gradmesser für uns, herauszufinden, wie frei wir sind. Was passiert mit meinem Geist, wenn ich in so einer Situation bin? Erzählt er mir die ganze Zeit, wie ich da rauskomme, versucht er irgendeine Strategie, die Situation zu ändern und das zu Ende zu bringen, oder kann ich das einfach so lassen, wie es ist? Bei Sessions werden wir in die Situation reingestürzt, die unangenehm ist, unlogisch, die wir nicht akzeptabel finden. Und deswegen, wenn uns das begegnet bei einem Session, dann fühlt sich das nicht toll an, aber wir sollten dafür dankbar sein. Denn es ist eine tolle Gelegenheit, genau das zu sehen. Dass nicht die äußere Situation, wie auch immer sie ist, mich unglücklich macht, sondern nur meine Unfähigkeit, das zu akzeptieren, was da ist. Und umgekehrt auch zu sehen, wenn das mal weg ist, wenn mein Geist mir nicht mehr erzählt, dass es anders sein muss, egal wie ätzend die äußere Situation ist. Es ist zu heiß, es ist zu kalt, ich bin durchgeschwitzt, ich friere, was auch immer. Wenn mein Geist aufhört, mir diese Geschichte zu erzählen, es müsste anders sein, könnt ihr hier in der Sendung vollkommene Freiheit erleben. Das ist ein tolles Gefühl, das wahrzunehmen, das erste Mal bewusst auch zu erleben, dass es wirklich so ist, dass ich wirklich hier vollkommen frei, sorglos und ganz sein kann, ohne irgendetwas Äußeres, obwohl die äußere Situation eigentlich eher ungünstig ist, schlecht ist. Es ist nicht ruhig, die Leute quatschen da draußen, die Luft zieht durch, wir haben irgendwelche Corona-Maßnahmen, wir müssen Masken tragen, alles ätzend. Und trotzdem können wir hier lernen, wie wir damit umgehen können. Wir können entweder unfrei sein und leiden, oder wir können immer mehr darauf achten, wie unfrei wir sind, woher diese Unfreiheit kommt, und erkennen, wenn wir uns darauf nicht mehr einlassen, auf dieses Unfreisein, verschwindet dieses Leiden. Und zwar genau in dem Ausmaß, wie wir das können. Also, wenn ihr irgendwelche Widerstände hier spürt, irgendetwas blöd ist, freut euch darüber und nehmt es als Gelegenheit zu üben. Dafür ist es da. Und umgekehrt, wenn das nicht da ist, dann wird es auch freuen. Kann ich Kanal vorbei.